Hallo, liebe Zuschauer, hallo, liebe Svenja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Astral Talk.
Hallöchen, ihr Lieben, und hallo, lieber Oliver.
Ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ich habe heute, bevor wir jetzt mit den Fragen losgehen, ich habe hier ein Buch liegen, was ich ganz gerne, weil das ganz gut passt, das habe ich aus dem Regal gezogen, weil es wirklich auch so eins meiner Lieblingsbücher zum Thema coole Geschichten oder coole astrale Erlebnisse ist. Und das heißt Cosmic Journeys. Es gibt es leider nur in englischer Sprache. Es tut mir furchtbar leid. Ich hätte es euch gerne auf Deutsch präsentiert, aber das ist nie übersetzt worden. Und es ist von Rosalind McKnight geschrieben. Das war eine der Original Explorer-Teammitglieder von Robert Monroe, als er in den 60er, 70er Jahren seine Forschung gemacht hat, war die Rosalind McKnight eine derjenigen, die da als fester Bestandteil dieses Explorer-Teams integriert wurde. Es war eigentlich eine Frau, die überhaupt nichts mit solchen Sachen am Hut hatte. Die war mit einem befreundeten Ehepaar von New York nach Virginia gereist und zu den Monroes auf die Whistlefield Farm gekommen. Und Monroe musste immer jedem sein Labor zeigen, war sein ganzer Stolz, obwohl das sehr primitiv war zu der Zeit noch, und hat dann die Roslyn gebeten, sie möge sich mal auf die Pritsche legen und er wird ihr das mal demonstrieren. Und die Roslyn ließ sich ganz leicht in eine Trance, in eine Hypnose leiten und hat dann sofort angefangen, aus fremden Welten irgendwie zu berichten. Und das war dann so spannend, dass Monroe sie aufgenommen hat ins Team. Die ist dann von New York nach Virginia gezogen und ist bis zu ihrem physischen Ableben dann auch als Nachbarin des Monroe-Instituts, dem Institut erhalten geblieben. Eine ganz, ganz quirlige, kleine, witzige Frau. Ich habe sie einmal kennengelernt. Es gab immer mittwochsabends am Monroe-Institut, oder gibt es heute auch noch, da kommt immer so ein besonderer Gast. Mal ist das der Joe McMoneagle, mal ist es William Buhlman und mal ist es, obwohl ich weiß gar nicht, William Buhlman das noch macht, aber auf jeden Fall war die Rosalind McKnight mittwochs abends beim Guideline-Programm immer da, wenn es um Geistführer und andere Wesenheiten ging. Und dieses Buch Cosmic Journeys beschreibt so ein bisschen ihr Leben mit Monroe und die Arbeit, die Forschungsarbeit am Monroe-Institut. Ich habe es jetzt rausgeholt, weil wir heute auch eine Frage dahingehend haben zu Forschung, aber die kommt ein bisschen später in der Sendung. Das ist die zweite Frage. Aber es lohnt sich wirklich, wer der englischen Sprache mächtig ist, Cosmic Journeys von Rosalind McKnight.
Ja, vielleicht darf ich dich vorher noch fragen, bevor ich dir die andere Frage stelle. Was hat dich besonders fasziniert an dem Buch? Also was ist das, was du so empfiehlst?
Weil sie ein unglaubliches Talent hat, diese Geschichten, die ist so ein Storyteller, die das so bildlich und interessant zu beschreiben, die astralen Welten, die sie bereist hat und die Wesen, mit denen sie in Kontakt getreten ist und was sie da gechannelt hat. Und natürlich auch so die Hintergründe des Monroe-Instituts, so ein bisschen aus ihrer Empfindung, wie sie Monroe wahrgenommen hat und die Arbeit dort.
Ja, das
Sie hat
kannte
noch
ich auch
ein
noch gar
zweites
nicht, ja.
Buch geschrieben. Achtung, da muss ich
Ja.
warnen, weil es gibt noch ein zweites Buch und das ist nicht gut. Also Cosmic Journeys lohnt sich. Ist es ja manchmal so, und ich glaube, ich habe in einer der letzten Episoden haben wir über Frank DiMarco gesprochen und das Buch Rosie's World. Das ist leider auch nicht auf Deutsch erschienen, wo es um die Partnerexploration ging. Und ich erinnere nochmal, die Rosie war gestorben und dann hat sie aus dem Jenseits quasi bekannt gegeben, dass das, was sie auf ihren gemeinschaftlichen Explorationen erlebt haben, nicht so ganz den Tatsachen entspricht. Sehe ich gerade, mein Licht ist hier ausgegangen. Die Batterie ist leer.
Aber alles gut, man sieht dich noch. Du bist ein bisschen konturierter als ich, das auch schon mal schön
Ja,
ist.
ich gucke mal, ob ich hier ganz unkompliziert. Nee, ich habe aber auch kein Kabel, was ich hier jetzt anschließen kann. Dann bin ich heute mit einer Seite im Schatten. Ist auch gut, muss so sein. Es ist ein batteriebetriebenes Licht. Da ist jetzt leider der Saft ausgegangen.
Ja, du
Ja,
hattest gerade
aber
erzählt, genau, dass es die zwei Bücher hatte und das war auf jeden
genau,
Fall
ich kenne
das,
den
was du
Titel von dem
empfiehlst.
zweiten Buch nicht, aber ich habe es gelesen und habe es nicht aufbewahrt. Ich habe es dann tatsächlich weggegeben, weil was hier hinter mir steht, sind so meine gesammelten Werke und da sind nur die Bücher drin, die wirklich für mich sehr wertvoll waren. Und bei Frank DiMarco war es genauso. Rosie's World war ein super Erfolg, ne, in der spirituellen Szene. Und dann kam gleich eins hinterher. Und das ist ja oft so, dass dann der Verlag sagt, komm, das ist gut gelaufen, mach mal noch eins. Und ja, das hat dann nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und hier hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, da wollte man noch eins hinterher schieben. Dann hat die Rosie so ein bisschen zu stark gedrückt. Und mir schien es nicht mehr so authentisch zu sein wie das erste Buch. Na, man hat ja so als Autor, das weiß ich ja auch aus meiner Erfahrung, man hat Geschichten, die kommen in die erste Reihe, ne, die sind ganz klasse irgendwie und anschaulich. Und dann hat man so Geschichten für, ach, die kann ich später mal verwenden. Ne? Und das ist so ein bisschen die Geschichten im zweiten Buch.
Verständlich. Gut.
Svenja, ich drücke mal ganz kurz auf Pause, weil mich nervt das ungemein, mich hier so im Schatten zu sehen. Und mache hier ein Kabel dran. So, jetzt bin ich wieder heller. Ihr habt die Unterbrechung wahrscheinlich so, das ist ja alles so eine hundertstel Sekunde, ne? Das merkt man als Zuschauer.
Schnipp, Licht wieder an.
Schnipp, Licht wieder an. Ja, wir waren bei Roslyn McKnight und da hören wir jetzt auch auf.
Genau, deswegen machen wir mal weiter im Text mit den Fragen, weil ihr seid bestimmt schon gespannt, was es heute wieder für eine Frage gibt. Und die beginnt so. Annahme. Alles im Leben strebt einem Gleichgewichtszustand zu. Zum Aufstieg gehört Abstieg, zu Gewinn gehört Verlust. Wenn das Pendel in eine Richtung ausschlägt, schlägt es irgendwann in die andere zurück. Wenn ich diesem Prinzip folge, ziehe ich etwas zu mir und muss damit rechnen, dass es mit der gleichen Kraft irgendwann gemäß des Pendelprinzips wieder weggezogen wird. Wichtig ist, dass man an dem, was man sich wünscht und in seinem Leben zieht, nicht anhaftet. Ich würde gerne deine Meinung dazu im Kontext des bewussten Manifestierens hören. In anderen Worten, wie siehst du die Manifestation unter Berücksichtigung des Systemgleichgewichts?
Also ich bin nicht so ganz in Resonanz mit diesem Pendelprinzip. Das würde ja bedeuten, wenn ich irgendwas Gutes tue, tut jemand anders was Schlechtes. Und wenn ich noch mehr Gutes tue, tut jemand anders noch mehr Schlechtes. Mhm. Oder ich selber eben auch. Und für mich ist es eher im Kontext einer allgemeinen Frequenzanhebung. Na klar, wir leben in der Dualität, da wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist die Natur unserer physischen Welt. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das Gleichgewicht sich darüber bestimmt, dass wenn sehr viel Gutes da ist, dann gleichzeitig eben auch auf der anderen Seite immer mehr Schlechtes kommt. Die Frage ist, was möchten wir manifestieren und wie gehen wir ran an diese Manifestation? Manifestation ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wie ich für mich festgestellt habe. Aber wenn wir immer in der Absicht zum höchsten Wohl aller manifestieren, dann darf sich die Frequenz um uns herum generell anheben und damit auch in der gesamten Welt und nicht nur in dieser Welt, sondern auch in den Astralwelten. Denn das, was wir hier manifestieren, die Art und Weise, wie wir hier vorgehen, scheint auch in die Astralwelten durch, denn wir sind multidimensionale Wesen. Und alles, was wir hier tun, was wir hier projizieren, was wir hier von uns geben, das hat eine Wirkung auch in den astralen Räumen. Insbesondere wenn Emotionen eine Rolle spielen, dann trägt sich das weiter, ne? Sowohl die Freude als auch das Leid. Deswegen bin ich eigentlich immer so ein bisschen darauf bedacht, es gelingt mir nicht immer, in einem freudigen, ausgewogenen Zustand zu sein. Meine Frau würde jetzt sagen, du Spinner, weil zu Hause gibt es natürlich auch immer mal Konfliktpotenzial. Ne? Aber klar, das darf auch gelebt werden, solange ich mich wieder darauf besinne, was ich als Grundfrequenz einladen möchte. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.
Ich hatte gerade auch das Störgefühl bei dem Pendel und ich glaube, das Pendel an sich ist keine schlechte Metapher, aber ich glaube, die wird hier ein bisschen im nicht ganz sinnvollen Kontext benutzt. Denn bei dem Pendel muss ich ja überlegen, welche Kraft zieht wie weit zurück? Ja? Wenn ich etwas manifestiere aus einem absoluten Mangelraum, dann ziehe ich sehr, sehr stark. Ich muss das haben, auch wenn es gerade nicht authentisch ist. Ich will das haben, weil ich brauche das für mein Ego und dann oder meinen Schmerzraum. Und dann habe ich eine sehr große Kraft, die zieht. Das kostet sehr, sehr viel Energie und dann kann es sein, dass das aus der natürlichen Bewegung wieder eine Rückbewegung gibt, sodass das sozusagen, was immer ich mir manifestiert habe, nicht haltbar ist, weil es nicht meinem authentischen Sein entspricht. Das, so gesehen könnte man sagen, stimmt das, aber wenn ich aus einer inneren Zentrierung des Alles darf Seins, ich bin im Frieden mit dem, was sich zeigt, natürlich und gehe damit mit, weil es mir entspricht, dann muss sich das nicht wieder auflösen, weil es sowieso in meinem So-Sein liegt, dass es stimmig ist. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist das mit dem Pendel nicht immer in allen Dingen des Lebens so, dass es immer von rechts nach links ganz weit ausschlägt, sondern es schlägt dann weit aus, wenn ich besonders stark daran zerre. Und so ist es für mich auch mit den menschlichen Emotionen. Und auch wenn ich mit Menschen spreche oder sie coache, ich nehme das auch an mir selber wahr. Also am Anfang meines Lebens, wenn das so die Lebenslinie ist, gibt es diese starken Ausschläge. Man ist total glücklich und dann ist man wieder total unglücklich und es geht so rauf und runter und rauf und runter. Und je weiter ich mich entwickelt habe, je mehr ich mich zentriert habe, wurde diese Kurve immer flacher und immer ausgeglichener. Und die Dellen waren weniger tief und weniger oft. Also es wird immer, wenn das Pendel ist, es wird ruhiger. Das Pendel wird ruhiger und dann fließen die Dinge und dann muss man, glaube ich, diese Pendelbewegung auch nicht fürchten. Und wenn sie da ist, ist das eigentlich gut, weil es uns ja zeigt, guck mal, hier bist du nicht ganz stimmig mit dir. Ne, wenn es hier eine starke Bewegung gibt, eine sehr dramatische, dann war ich vielleicht nicht ganz authentisch unterwegs und dann braucht es vielleicht mal den Schubs aus der geistigen Welt oder aus mir selbst heraus oder aus dem Pendel heraus. Aber das ist ja auch ein guter Hinweis dann, den man dann nutzen kann. So würde ich es sehen, ne?
Ja, dieser Satz, wichtig ist, dass man an dem, was man sich wünscht und in sein Leben zieht, nicht anhaftet. Das ist grundsätzlich ein wichtiges Thema. Nicht nur, was die Wünsche angeht, sondern wir manifestieren auch durch, indem wir uns anhaften an Dinge.
Ist ja ein Mangelraum,
und,
ne?
Genau, es ist ein Mangelraum. Und ich checke regelmäßig bei mir selber ein, woran klebe ich hier in der physischen Welt. Für mich ist ganz wichtig, dass ich in Bezug auf meinen nächsten Schritt nach diesem Leben eben möglichst wenig Anhaftungen trage. Ne, was kann ich gehen lassen? Was bin ich bereit gehen zu lassen? Was ist unbedingt notwendig? Und ich kann tatsächlich ruhigen Gewissens sagen, dass es keine menschlichen Wesen gibt, an denen ich hafte. Es gibt menschliche Wesen, die ich liebe und sehr, sehr schätze, aber ich klammer nicht an denen oder ich hafte nicht an denen. Ich hafte auch nicht an Wunschvorstellungen. Das ist ganz wichtig auch in der Manifestation, dass man das abgibt und damit es sich formen kann. Aber ich habe tatsächlich ein Wesen in meiner Familie, an dem ich hafte, und das ist mein Hund. Und ich kann diese Haftung nicht lösen. Also da bin ich mir auch sehr ehrlich, mir selbst gegenüber. Ich finde es ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, jeder, der ein Tier hat, der kann das vielleicht auch nachvollziehen. Ich versuche damit, in den Frieden zu kommen, ne, weil irgendwann steht dieser Abschied sicherlich an. Es sei denn, wir gehen zufälligerweise gemeinsam, sowas gibt es ja auch, ne? Durch unglückliche Zustände, Umstände, aber das ist noch ein Thema, was bei mir im Raum steht.
Vielleicht darf man da auch differenzieren, vielleicht ist das gar keine Anhaftung, Oliver, vielleicht ist es einfach nur das Maß der Liebe, das du in dir trägst. Weil das Maß der Liebe, das wir in uns tragen, hat auch als Spiegel das Maß der Trauer. Ja, und zu sagen, ich darf jetzt nicht trauern, weil dann hafte ich an, wäre, glaube ich, ein falscher Rückschluss. Ich glaube, die Stärke der Trauer kann auch ein Hinweis auf eine Anhaftung sein, kann aber auch einfach nur zeigen, wie groß die Liebe war. Und dass dementsprechend ein Rebound kommt, finde ich, ehrt die Liebe ja, weil es dann zeigt, da war wirklich was. Wäre da nichts gewesen, wäre da auch keine Trauer. Also vielleicht darf man da nochmal hingucken, ob man wirklich anhaftet. Und wenn man anhaftet, sich zu fragen, was ist denn die Anhaftung? Also was ist der Mangel? Was suche ich, was ich sonst nicht finden kann? Und wenn ich das herausgefunden habe, kann ich mal schauen, wie kann ich das in mir selbst finden? Wie kann ich es aus mir selbst heraus erfahren? weil dann brauche ich das andere nicht, was nicht heißt, dass ich nicht weiter da in freudvollen Kontakt bin, aber ich bin nicht mehr in der Anhaftung des Brauchens. Und dann bin ich frei. Und solange ich nicht frei bin, durch das Gesetz der Resonanz kommt man in Wiederholungsschleifen, weil man durch das Ziehen einen Gegenpush hat. Und dieser Gegenpush, wie mit dem Pendel eben gesagt, führt dazu, dass da eine Reaktion stattfindet. Und dementsprechend muss ich mich wieder damit auseinandersetzen. Also man wird sozusagen erst frei von Wiederholungsschlaufen, wenn man da keine Anhaftung mehr hat. Und das ist aber auch wieder gut, weil es dann uns automatisch dahin führt, uns damit zu beschäftigen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch eingebaut vom Leben sozusagen.
Ja, das muss ich mir nochmal anhören, um genau sacken lassen. Manchmal muss man die Dinge, glaube ich, zweimal hören. Ja, vielen Dank für diesen Input und für die Inspiration. Ja. Aber ich habe tatsächlich, also ich war gerade auf einer längeren Autofahrt und habe einen Unfall beobachtet. Und in solchen Situationen frage ich mich dann immer, bin ich jetzt bereit, wäre ich jetzt bereit zu gehen? Was gibt es, was mich hält? Ne, gibt es irgendetwas, woran ich klammer? Ne, und dann komme ich immer wieder an das Thema und denke so, ja, mein Hund. Und ich will meinen Hund noch nicht. Also es geht gar nicht darum, dass ich den Hund verlieren könnte. Klar, das ist auch ein Thema, aber ich möchte mehr Zeit. Mhm. Ne, und vielleicht rührt es daher, dass ich sehr viel unterwegs bin und eben dadurch dieses Mangelgefühl habe, es ist nicht genug Zeit. Ne?
Wenn Dinge sehr intensiv und sehr verbunden und sehr schön sind, hat man, glaube ich, nie genug Zeit. Und das, was mich da tröstet, ist, dass ich mir sage, ja, im Physischen, aber im Nicht-Physischen haben wir alle Zeit der Welt, zusammen zu sein. Davon bin ich überzeugt. Also mein Kater besucht mich regelmäßig auf der Astralebene. Also ich spüre den bei mir. Das endet nicht. Und deswegen sage ich mir, okay, ich kann ihn jetzt nicht spüren, ich kann ihn nicht jetzt hier im Physischen riechen, ich kann ihn nicht streicheln, aber ich weiß, er ist noch da. Und das ist vielleicht dann etwas, womit ich mich dann manchmal versuche, so ein bisschen aus der Anhaftung zu lösen und so ein bisschen in Frieden zu kommen, nach dem Motto, es endet nicht. Es ist nur der physische Kontakt, der jetzt erstmal endet. Und ich halte es ja auch für möglich, dass Tiere zurückkommen. Ich hatte schon mal einen Hund von einer Freundin. Also ich bin das erste Mal auf diesen Hof gekommen und der hat mich begrüßt wie einen alten Bekannten. Der ist schier ausgeflippt. Also man konnte diesen Hund gar nicht mehr beruhigen, als er mich das erste Mal sah. Und kurz vor dem Tod dieses Hundes, da durfte ich mich nochmal verabschieden alleine. Da saß ich dann da und habe viel geweint, den Hund gestreichelt und dann ist es mir klar geworden. Dieser Hund war schon mal mein Hund gewesen, als ich klein war.
Jetzt kommen mir gleich die Tränen.
Ja. Und so bin ich ihm wieder begegnet, weißt du? Und das, so ist das Leben
schön.
Auch.
Ja. Dann lass uns zur nächsten Frage weitergehen, bevor ich tatsächlich hier noch Krokodilstränen vergieße.
Ja, und ich auch.
Astraltränen. Hallo, liebe Svenja und lieber Oliver. Ich finde eure Talks immer hochspannend, so wie diesen auch wieder. Achso, das war nach dem Schauen einer Episode. Könnt ihr bitte etwas näher auf die Erforschung, die ihr betreibt, eingehen? Ihr erwähnt immer wieder diese sogenannten Puzzleteile. Wie kann man sich das vorstellen? Was entdeckt ihr da, um zu erfahren, dass das wieder so ein Teil des Ganzen sein könnte? Könnt ihr mal also eine oder mehrere Forschungsreisen schildern, was ihr da erkennt bzw. seht oder fühlt ihr das? Das würde mich brennend interessieren.
Ja, ich glaube, dass das klingt alles viel komplexer und schwieriger, als es eigentlich ist. Es ist mehr, dass man eine Erfahrung macht. Das kann in der Meditation sein, das kann aber auch im Astralen sein oder im Traum oder im Leben an sich. Und plötzlich ist es wie ein Flicken, der dazukommt, der eine Kausalität oder einen Sinn dahinter erschließt. Und dass man dann sagt, das ist es zum Beispiel, als ich meine Großliebe in diesem Leben verlassen habe und da sehr, sehr drunter gelitten habe, dass ich das tun musste, weil es darum ging, mich selbst auch zu sehen und gut mit mir zu sein, habe ich 3 Jahre in Depression verbracht, bis ich verstanden habe, warum das mich so tief trifft. Und dann habe ich durch Meditation und Rückerinnerungen festgestellt, das war eine Schlaufe, die wir bestimmt schon 6, 7 Mal durch verschiedene Leben gezogen haben. Immer eine unglückliche Liebe, nie sich weiterentwickeln konnte, weil wir immer an den gleichen Themen hängen geblieben sind. Und das war schon irgendwie schockierend, weil ich auch gesehen habe, wie sehr ich da auch selbst versagt habe. Also im Sinne von, also ich habe mich umgebracht, ich habe seine Liebe umgebracht, ich habe alle möglichst schrecklichen Auswege gesucht. Und in diesem Leben habe ich aber dann erkannt, dass ich keiner dieser extremen Wege gegangen bin und dass ich diesmal in der Lage war, mein Gefühl, meinen Schmerz zu halten und anzuschauen. Damit zu gehen, ohne zu verurteilen, ohne zu hassen, sondern das anzuschauen. Und so hat es eben 3 Jahre auch bei mir gebraucht. Und dann am Ende war ich im Frieden mit der Sache. Ich habe dann erkannt, wozu es nötig war, dass das nochmal passiert ist, was er daraus gelernt hat, was ich daraus gelernt habe, warum wir das zusammen als Paar nicht lernen konnten, sondern nur durch diese Trennung. Und in dem Moment war wie so ein Einrasten. Ich habe gespürt, dass dieser Loop geendet hat. Ich habe gespürt, jetzt werden wir nicht wiedergeboren und werden es nicht wieder so dramatisch wiederholen. Denn jetzt hat sich diese Ladung daraus, diese Anhaftung, passt super zum Thema eigentlich, fällt mir gerade auf, dieses Pendel, diese Pendelbewegung ist endlich zur Ruhe gekommen. Durch mein Loslassen.
Ja.
Er wird sicherlich da noch für sich ein paar Pendelbewegungen haben, aber die Dynamik zwischeneinander, die ist endlich zum Frieden gekommen, weil wir uns nicht angefeindet haben aus Schmerz. Wir haben uns nicht verlassen, sondern wir haben immer noch Kontakt, wir reden miteinander, wir räumen das auch immer noch mal auf in Gesprächen. Das ist sehr friedlich, es ist sehr wertschätzend, es ist sehr auf Augenhöhe, ohne Verurteilung. Und das, da habe ich gemerkt, dass das Zurückblicken mir nochmal einen anderen Kontext gegeben hat. Dann war das nicht einfach nur irgendeine gescheiterte Beziehung, die einfach dumm gelaufen ist und jetzt kann man mal drüber reden oder nicht, sondern ich habe verstanden, warum da so eine große Ladung drin hängt. Und dann habe ich bei der Betty Heller tatsächlich, das ist auch nochmal so ein Puzzlestück, das wusste ich auch gar nicht, ich habe ehrlich gesagt nie so viel auf das Thema Twin Flames, Zwillingsflamme, Dualseele, das war mir immer so ein bisschen aufgeladen, emotional. Deswegen dachte ich mir so, also ob ich da jetzt was von halte, ich halte mich neutral, ich gebe da nicht viel rein. Weil das klang immer für mich so ein bisschen auch nach so einem Wunschdenken aus einem Mangelraum. Auf jeden Fall war ich bei Betty Heller und die du ja auch besucht hattest. Deswegen dachte ich mir, werde ich sie auch mal kennenlernen. Und dann ging ich in Trance und dann ging es halt um die Fragen, die ich mitgebracht hatte. Und durch Zufall landeten wir dann sozusagen bei diesem Schmerz, den ich mit meinem Ex-Freund hatte, dass der so tief war, dass ich dachte, ich kann nicht mehr weiterleben. Und dann ergab sich eine Rückerinnerung und das ist, glaube ich, die früheste Rückerinnerung, die ich jemals in meinem ganzen Dasein hatte. Und zwar, bevor ich in die Existenz als solche gegangen bin, als Energie. Und zwar habe ich mich und ihn gesehen wie so eine Art kristalline Energieformen, so Regenbogen-Diamantfarben, die sich aus einem größeren kristallinen Ort in Separation befunden hat, also er und ich, wie so zwei Pole, männlich-weiblich. Und wir haben wie so von oben weit herabgeschaut auf das Irdische und haben uns so gedacht, oh, das ist doch mal eine interessante Erfahrung, das wollen wir doch mal machen. Und ich hatte schon so eine Sorge, weil ich das gefühlt habe, das könnte mal sehr haarig werden, sehr schmerzhaft werden. Und da war wie so ein Schwur zwischen uns. Wir werden uns niemals verlassen. Wir werden uns immer erinnern aneinander. Wir werden uns immer unterstützen. Weil wir wie so, ich nehme das Wort nicht in den Mund, ihr wisst, welches ich jetzt nicht sagen will. Aber es war so enger, als jegliches Wesen im Universum mir sein hätte können. Und das war klar, wir stehen füreinander ein. Was ist passiert? Wir haben natürlich vergessen, wer wir sind. Wir haben natürlich vergessen, woher wir kommen. Wir haben natürlich den Schwur vergessen. Aber was ich nicht vergessen habe, war dieses Commitment, dass ich das erwartet habe aufgrund dieser tiefen Verbindung und dass ich zutiefst erschüttert und verletzt war, dass das nicht eingehalten worden ist. Daher kam diese Urverletzung. Und das ist jetzt ganz praktisch an meinem persönlichen Leben. Hoffe ich, konnte ich das ein bisschen erklären, wie so Puzzleteile sich zu einem größeren Bild formieren. Und als ich das gesehen habe, war so, okay, ja, da haben wir wohl unterschätzt, wie inkarnieren sein kann. Und das ist nicht schlimm. Ich weiß, auf der höchsten Ebene bleiben wir tief verbunden, weil wir sozusagen aus einem Ort gekommen sind. Und ich kann das jetzt ganz entspannt sehen. Wir haben so viele Leben verbracht. Also der kann sein Leben leben, wie er mag und auch mit und ohne mich. Wir werden auf jeden Fall uns irgendwie wieder treffen und schöne Zeit verbringen, weil ich weiß, wir gehören irgendwie beieinander. Also deswegen kann ich mich zurücklehnen und das ganz entspannt sehen. Und das bringt so eine gewisse Weisheit vielleicht und so eine gewisse Ruhe rein. Dieses weitere Wissen, finde ich.
Für mich waren jetzt so diese persönlichen Themen nie im Vordergrund. Für mich war es eher tatsächlich so die Räume erkunden. Ne? Und die sind sehr, sehr komplex und sehr diffus zum Teil auch. Und es sind unglaublich viele Räume. Und wenn ich da von Puzzleteilen spreche, dann nehme ich jetzt mal den Park als Beispiel, den Focus 27, wie Monroe ihn betitelt hat. Das ist so der Eingang zu den höheren Astralebenen. Da geht es in die jenseitigen Gefilde, die höher schwingenden jenseitigen Gefilde. Und da gibt es gewisse, ja, Punkte, die andere vor mir schon beschrieben haben, wo ich dann Resonanz gespürt habe oder weil es auch Teil eines Monroe-Programms war, wo dir eine klare Aufgabenstellung ist. Geh zum Heil- und Regenerationszentrum im Focus 27 und sammel Informationen. Was wird dort gemacht? Wie wird es dort gemacht? Was für Behandlungsmöglichkeiten? Warum werden überhaupt Verstorbene behandelt? Das sind dann Dinge, wo ich mich aufgemacht habe mit klarem Ziel, möglichst viele Daten und Informationen zu sammeln. Und das erfordert oftmals viele, viele Reisen an die gleiche Stelle, ne, um immer wieder nachzuprüfen, wie war das gestern, wie ist es heute und morgen ist es vielleicht ein bisschen anders. Und dann habe ich die Daten, die mir einigermaßen verlässlich schienen, aussortiert, habe sie in meinem Buch Unsichtbar auch geteilt. Viele von den Geschichten, um jetzt mal was ganz Plastisches zu nehmen. Jetzt kommen wir, das ist immer schwierig, ne? Aus dem Sammelsurium der Geschichten jetzt eine rauszunehmen. Aber ich habe tatsächlich also eine Geschichte dort gehabt, die, das war mein allererster Besuch, wo mir deutlich wurde, dass diese Behandlungsmethoden, die dort angewandt werden, teilweise auch von der Seite zu uns eine Wirkung haben, dass Aspekte unseres gesamten Selbst, die dort behandelt werden, unmittelbar auch eine Konsequenz auf unsere physische Gesundheit haben können. Und das fand ich sehr spannend. Nun, man hat mir damals, ich habe dort einen Arzt in Anführungsstrichen als Kontaktperson genannt bekommen, der übrigens bis heute mein Kontakt dort ist. Und der hat mir eine sehr praktische Methode gezeigt, die ich hier im Physischen anwenden kann, eine Form von Energiearbeit, um Heilung zu bringen oder Regeneration zu bringen. Jetzt ist das nicht unbedingt mein Steckenpferd, aber ich habe das sehr, sehr genau in Erinnerung und habe das natürlich auch dokumentiert. Allein dieses Heil- und Regenerationszentrum ist so unfassbar komplex, dass man Jahre bräuchte, glaube ich, als Astralreisender, um das zu durchleuchten. Man darf sich das nicht als ein Krankenhaus vorstellen, wie hier das Kreiskrankenhaus um die Ecke, sondern das ist ein Feld. Ne, und da ist ein unglaublicher Möglichkeitsrahmen gegeben, wie das Disneyland der Heilmethoden und Heilforschung. Also es wird dort behandelt, aber es wird dort auch geforscht und vermittelt, gelehrt, studiert. Und das erfordert, das ist sehr mühsam. Ne? Und wenn man sich Jürgen Ziebes Arbeit sich anschaut, ne, wie genau er die Astralwelten und Städte und Landschaften erforscht hat und als Reporter unterwegs ist und das Ganze bebildert. Da stehen 40 oder 50 Jahre Astralreisen dahinter, hinter seinen Bilderbüchern. Ne, das sind auch Puzzleteile, die er mitgebracht hat, die er dann zu einem Ganzen zusammengefügt hat, um das ja im Weltlichen quasi zu bebildern. Aber es gibt dort ja sehr viel mehr als nur ein Heil- und Regenerationszentrum. Da ist die ganze Logistik, die Planung. Wie funktioniert das mit Reinkarnation? Wer geht wann wohin? Und wie häufig? Und das, was als Akasha-Chronik bezeichnet wird, Monroe hat es die Bibliothek genannt. Auch da kann man unendlich viele Male hinreisen und immer wieder etwas Neues beobachten und lernen. Und das sind immer, jede Reise ist so ein kleines Puzzleteil, wenn man Glück hat, was man dann einfügen kann vielleicht in sein Weltbild. Aber immer in der Bewusstheit, dass das nicht absolut ist, was wir dort erfahren und wahrnehmen, weil es gefiltert wird. Das haben wir in einer der letzten Episoden ganz deutlich gesagt. Ne, alles geht durch unseren menschlichen Filter. Wenn wir es zu Papier bringen, wenn wir es ausdrücken, dann verfälscht es sich schon. Ne, weil wir es, wir pressen es in ein Vokabular, was ihm nicht gerecht werden kann. Oder was, ja.
Ja, das ist auch immer so zeitbegrenzt, ne? Und das ist Vokabular und Verständnis begrenzt. Also wenn man mich heute einladen würde, ich bin ja so ein Weltraum-Stern-Fan, also ne, zur NASA und dann so eine Rakete erklären würde und ich müsste dir dann erklären, was ich verstanden habe, dann wäre wahrscheinlich auch nicht alles ganz richtig. Und wenn ich dann nur 2 Stunden Zeit habe, was weiß ich dann über Raketenbau? Und genauso ist das, ne, also ich ist jetzt immer so eine Durchschnittszeit, die ich vielleicht für mich so verorten kann. Manchmal sind die Astralreisen viel kürzer, 15 Minuten, eine halbe Stunde. Jürgen Ziewe ist, glaube ich, einer der wenigen, der mehrere Stunden am Stück weiß, dass er dort Zeit verbringen kann. Normalerweise holt der Körper einen ja selber wieder zurück. Da kann ich gar nicht so lange bleiben.
Ja.
Da ich ja auch leider nicht so oft das erlebe, wie ich das gerne hätte. Ich habe so viele Fragen. Tatsächlich bin ich immer dabei, schon die nächste Frage und die nächste Frage zu erforschen, dass ich mir nicht die, ich habe, glaube ich, nicht die Geduld, zu einer Frage 5 oder 6 Mal hinzugehen. Deswegen habe ich da jetzt nicht so wie du das so gründlich erforscht, was ich total sinnvoll finde. Aber man merkt, ich bin halt eher ungeduldig und häufig in den letzten Reisen war ich dann auch mal in der Versuchung zu gucken, was ist denn, wenn ich meinen Willen ganz rausnehme und meine Seele entscheidet, wohin ich komme. Das fand ich ganz interessant, um mal so Erfahrungen zu machen, die außerhalb meines vorgefertigten Vorstellungsrahmens sind. Und da kannst du auch jede Menge Zeit verbringen. Also es ist wirklich ein Universum, ein ganzes Universum, das so viel größer ist als unser physisches Universum. Ich glaube, ich werde nie fertig werden, das ganz zu verstehen und ganz, ganz zu erforschen, weil es einfach zu groß ist. Wir können da immer nur kleine Puzzleteile rausgenommen. Und was ich dann halt schon mache, ist, wenn ich Leuten zuhöre, die ich als authentisch empfinde, eben durch ihr Sprechen, das ist meistens sehr egofrei, das ist meistens wenig bewertend, die sind sympathisch und vieles, was sie sagen, deckt sich mit dem, was ich selbst erfahren habe, dann scheinen die mir als eine sehr glaubwürdige Person. Und dazu gehörst du, William Buhlmann, dazu gehört Tom Campbell und Jürgen Ziewe, die ich sehr besonders schätze. Und da kann ich mir immer alles anhören und da nehme ich auch deren Puzzleteile, um es zumindest erstmal zu einem Gesamtkontext zu bringen, wie ich es verstehen könnte. Weil ich das für sehr wahrscheinlich halte, dass es schon stimmig ist. Weil die eben auch auf viele Jahre zurückblicken, wo sie für sich Stimmigkeiten gesucht haben und die auch nicht vorschnell Urteile fällen, sondern auch sagen, okay, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber so ist es mir erschienen. Und das finde ich auch sehr glaubwürdig, wenn einer nicht direkt behauptet zu wissen, das ist auf jeden Fall die Wahrheit, sondern sagt, ich bin Forschender und ich gucke noch, was es bedeuten könnte.
Ja. Ja, es ist sehr komplex. Also wir könnten da wahrscheinlich, wenn wir unsere Erfahrungen mal tatsächlich detailliert erzählen würden, hier Sendungen mit füllen. Aber dann kommen wir zu nichts anderem mehr.
Und ich eigentlich tun wir das ja.
Ja,
wir tun
ja,
das ja die ganze Zeit. Ne? Also immer, wenn wir Fragen beantworten, kommen wir ja immer aus unserem Erfahrungsfeld.
Ja.
Ich sage ja immer, du ja auch, dass das, was mir dazu einfällt, ist die Erfahrung XY. Also wenn man uns mal so folgt, lassen wir eigentlich die ganze Zeit Puzzlestücke fallen, wo wir irgendwie was gefunden haben dazu. Oder wir sagen auch manchmal, tut mir leid, dazu habe ich wenig Erfahrung, weil ich da einfach bisher noch nicht gewesen bin. Ne, auch das kommt vor.
Ich muss jetzt mal ein weltliches Puzzleteil hier fallen lassen, weil wir müssen tatsächlich diese Episode beenden, weil ich einen Termin habe. Wir sind auch schon, glaube ich, wir sind in unserem Zeitkontingent angekommen, am Ende des Zeitkontingents. Von daher machen wir hier mal Schluss für heute.
Aber ihr wisst, und ja, das Tolle ist, wenn wir Schluss machen, könnt ihr direkt in der nächste Woche die nächste Folge sehen. Das gibt es dann auch wieder neu.
Genau, und es steht ein Event bevor, den wir gerade planen, und das ist die 100. Sendung. Und wir werden versuchen, die live zu machen. Das wird dann die zweite Astral Talk live werden.
Genau, so wie wir das gerechnet haben, ist es der 23. Juni. Vielleicht könnt ihr euch das ja schon mal ausrechnend nochmal überprüfend festhalten.
Genau. Ich werde es auch im Newsletter nochmal bekannt geben und wir werden es in der nächsten Folge auch nochmal gleich zu Beginn erwähnen. Weil viele bleiben ja gar nicht bis zum Schluss dran. Ne? Aber diejenigen, die jetzt noch zuhören, streicht euch schon mal im Kalender an. Am 23.06. um 20 Uhr.
Live werden wir nochmal versuchen, dass die Svenja durch den transatlantischen Flaschenhals zu Oliver kriecht online.
Ja, weil ich bin in den USA und letztes Mal hatten wir so ein bisschen ein Übertragungsproblem, dass die Svenja sehr verschwommen zu sehen war am Ende, als das Material konvertiert war. während der Sendung, glaube ich, war das gar nicht das Problem. Es war dann die Konvertierung am Ende, wo es dann...
Nee, aus irgendwelchen Gründen haben wir uns ganz gut gesehen, aber ja. Der Datenstrom war nicht ausreichend. Deswegen hat das dann doch beim Senden nicht gereicht. Aber ich werde diesmal einen anderen Browser benutzen, weil ich schon gehört habe, dass Safari das schon mal macht, dass es, wenn es merkt, dass es zu wenig durchkommt, dass es dann verlangsamt und Bildrate herabsetzt. Und wir haben demnächst dann auch jemanden dabei, die uns unterstützt oder der die Fragen mitnotiert, die ihr im Chat stellen könnt, sodass wir nicht gleichzeitig lesen und aufschreiben und beantworten, sondern einfach nur eure Fragen lesen und beantworten, während wir reden. Da hatte sich auch eine nette Frau gemeldet. Ich muss noch mal gucken, wo das war. Vielleicht schreibt sie sonst einfach noch mal in die Kommentare, die gesagt hat, ich würde das für euch tun. Da würde ich mich sehr freuen, wenn die dann auch zugegen wäre zu der Zeit abends 8 Uhr. Dann können wir dann mal gucken, wie wir dann in unserem Live 2.0 uns technisch verbessert euch Zeit schenken.
Ja, und wer sich mit transatlantischen Flaschenhälsen auskennt in der Übertragung, meldet euch gerne über die Kommentare oder bei mir per E-Mail, dann, weil wir sind da wirklich Novizen. Ne? Ich habe tatsächlich erst ein einziges YouTube Live gemacht und das war mit dir, Svenja. Ich bin da also auch ganz, ganz am Anfang dieser Geschichte.
Genau, für die Leute, die sich da technisch gut auskennen, wisset noch, dass der Oliver dafür Riverside benutzt, weil wir müssen ja erstmal zusammen auf eine Ebene kommen, damit das dann nach YouTube gespiegelt wird. Weil YouTube sieht nicht vor, dass wir gleichzeitig aus zwei verschiedenen Orten live in einem YouTube erscheinen. Deswegen braucht es einen kleinen Umweg. Vielleicht macht das ja auch nochmal eine Datenlatenz.
Ja. Naja, ich bin sicher, da wird sich der eine oder andere zu äußern. Wir freuen uns drauf und sagen für heute alles Liebe. Lasst Wunder geschehen. Wir sehen uns nächste Woche.
Genau, und folgt eurem Herzen und bleibt immer offen für überprüfen, wie es sich für euch anfühlt. Bis bald und alles, alles Liebe.
Tschüss.